Willkommen zum Next Chapter Podcast von Ex Libris. Autorinnen, Autoren und Bookfluencerinnen lesen aus ihren eigenen Werken oder aus Geschichten vor, die sie lieben und sprechen im Interview über ihre Bücher, sich selbst und das Leben. Marianne Sachs, Verlagsvertreterin und Buchhändlerin, liest aus dem preisgekrönten Bestseller aus Großbritannien, Impossible Creatures, das Geheimnis der unglaublichen Wesen von Catherine Rundell, einem außergewöhnlichen Fantasy-Abenteuer voller Fabelwesen und Action ab 10 Jahren. Im Anschluss spricht sie mit Jan van Ditzhuizen über die Kunst des Vorlesens, warum sie findet, dass Kinder Bücher besitzen sollten und was es braucht, dass man sich in eine Geschichte verliebt.
So, jetzt miteinander. Ich bin Marianne und ich lese jetzt aus Impossible Creatures die ersten 2 Kapitel vor. Der Anfang. Der Tag war herrlich, wie ihn jemand fressen wollte. Es war ein schwarzes, hundeähnliches Biest, ähnelte aber kaum einem ihm bekannten Hund. Seine Zähne waren so lang wie sein Arm, mit den Klauen hätte es eine Eiche zerfetzen können. Es spricht also sehr für Christopher Forrester, dass er durch Tempo, List und Mut dem Schicksal entging, verschlungen zu werden. Der Anfang anderswo. Der Tag war herrlich, bis sie jemand töten wollte. Mel war von ihrer Reise heimgekehrt, sie war mit ausgebreiteten Armen aus dem Wald zurückgeflogen. Ihr Mantel hatte im böigen Wind geflattert. Mel Ervorian konnte nur bei Wind fliegen. An jenem Tag war das Wetter goldrichtig. Ein Westwind, der nach Meer roch, und sie schraubte sich in den Himmel, schlug Haken in der kalten Luft. Ihr Flugmantel war dick und viel zu groß. Sie hatte die Ärmel 4-mal umkrempeln müssen. Wenn es windig wurde, eine Brise genügte, es musste nicht stürmisch sein, zog sie ihren Mantel weit auf, dann fasste der Wind darunter und sie spürte, wie sie aufstieg, als hätte sie Flügel. An jenem Tag war sie über die Baumwipfel geflogen. Ihre Schuhe hatten die Zweige gestreift und als sie schwungvoll tiefer gegangen war, hatte sie eine Herde von Einhörnern aufgescheucht. In der Küche hatte ihre Großtante Leonor gemeckert, weil sie kalte Hände gehabt hatte und ihr eine Tasse heißen Fruchtsaft gereicht und dann wurde an die Tür geklopft. Es war der Mörder. Ankunft. Am Tag, bevor ihn das Biest angriff, saß Christopher vor dem Fährterminal auf einer Bank und wartete auf seinen Großvater. Er war von seiner Wohnung im Norden Londons allein bis Schottland gereist, seine Beine waren steif und er hatte einen Bärenhunger. Ein Eichhörnchen sprang auf die Bank und beäugte ihn. Es pirschte sich an, bis seine Schnurrhaare Christophers Knie streiften. Ein zweites Eichhörnchen kam hinzu, danach ein drittes und schließlich scharten sich 7 Tiere um seine Füße. Eine Frau, die beim Taxistand wartete, sah ihn erstaunt an. «Wie macht er das bloß?», fragte sie einen neben ihr stehenden Mann. Ein Eichhörnchen tat einen Satz und hockte sich auf die Kappe von Christophers Schuh. Er lachte und das Eichhörnchen flitzte über sein Schienbein bis zum Knie. «Netter Platz, hm?», fragte er das Eichhörnchen. «Schöner Tag heute.» «Er füttert sie bestimmt», sagte der Mann. Dann rief er Christopher zu. «Man soll freilebende Tiere nicht füttern. Sie können das nicht verdauen.»
«Schon klar», entgegnete Christopher leise lächelnd. «Tue ich ja auch nicht.» Seine Freunde machten sich einen Witz daraus, dass Christopher überall Tiere anlockte. Auf der Straße schlängelten sich Katzen um seine Fußknöchel, im Park sprangen ihn Hunde an. Man hatte ein Fußballspiel unterbrechen müssen, weil sich ein Rudel Füchse jaulend zu ihm gedrängt hatte. Auf einem Schulausflug sausten Tauben wiederholt im Sturzflug auf ihn hinab und die Badeseen in Hampstead konnte er vergessen. Dort war plötzlich eine Phalanx von Schwänen auf ihn zugepaddelt und ein Bademeister hatte ihn aus dem Wasser befohlen, weil die kleineren Kinder vor Angst geschrien hatten.
«Ist wohl dein Geruch», pflegte sein Vater etwas steif zu sagen. Christopher hatte jedoch nicht den Eindruck, anders zu riechen als andere Jungen seines Alters. Immerhin wusch er sich, wenn auch nicht übertrieben oft. Als kleiner Junge war diese Gabe sein größtes Glück gewesen.
Als er älter wurde, freute er sich darüber, versuchte aber zugleich, den Tieren aus dem Weg zu gehen. Sein Vater verabscheute sie. Tiere lösten eine rätselhafte Furcht in ihm aus. «Haut ab!», sagte er und verscheuchte Katzen und Vögel oder die gelegentlichen Mäuse und Ratten in der U-Bahn. Christopher fuhr nicht mehr mit seinem Vater aufs Land, weil es passieren konnte, dass ihm Hasen über die Felder folgten und Schwalben in seinen Haaren nisten wollten. So war es erst seit dem Tod von Christophers Mutter. Auch sie hatte Tiere angelockt. Ein Foto zeigte sie zu dritt im Richmond Park, umringt von Rehen. Christopher, damals noch ein Kleinkind, saß auf den Schultern seines lachenden Vaters. Damals hatten ihn Tiere nicht gestört. Seit dem Tod seiner Mutter vor 9 Jahren schien jedoch eine Last auf den Schultern seines Vaters zu liegen, die ihn niederdrückte und immer verschlossener werden ließ. Außerdem kam Christopher seither alles im Haus viel kleiner vor, wie verblasst und geschrumpft. Also öffnete er nachts heimlich die Fenster, um die Vögel einzulassen. Manchmal erlaubte er Spatzen, die äußeren Taschen seines langen, marineblauen Wollmantels zu erkunden. Er machte Umwege, um Krähen zu begrüßen, und diese durften auf seinem Arm bis zur Schulter hüpfen. Seine Freunde waren auf der Hut, sie hacken dir die Augen aus. Doch er schüttelte nur lächelnd den Kopf. Nee. In Gegenwart von Tieren klang seine Stimme weicher und heller. Seine Züge strafften sich, als wäre er hochkonzentriert. Das tun sie nicht, sagte er. Und so war es auch. Die Krähen brachten ihm silberne Knöpfe, Heftklammern und Münzen, die er durchbohrte, um sie an einem Schnürsenkel um den Hals zu tragen. In der Schule wurde er von den Älteren deswegen verspottet. Aber das war ihm egal. Er brachte auf diese Weise seine Verbundenheit mit den wilden Geschöpfen zum Ausdruck. Christopher wurde älter und größer und erwartete. Worauf er wartete, hätte er selbst nicht sagen können. Er hoffte schlicht, es gäbe mehr als das, was er bislang gesehen hatte. Und diese Hoffnung glühte und loderte beständig in seinem Innern. Die Tiere kamen ihm vor wie eine Verheißung. Seine Hoffnung sollte sich erfüllen. Und was geschah, sollte sein Leben auf erstaunliche Weise für immer verändern. Ankunft anderswo. Der Mörder kam mit dem Schiff. Er kam in aller Stille, auf leisen Sohlen und mit blitzsauberen Händen. Er schritt an einer Schar von Männern und Frauen vorbei, die einen Fang Feuerfische einholten. Sein Messer war in der Tasche verborgen. Sie drehten sich nach ihm um und er nickte ihnen zu. Und wie von ihm beabsichtigt, vergaßen sie ihn, sobald er außer Sicht war. Er war ein Profi und hatte die hohe Kunst, umgehend vergessen zu werden, über die Jahre perfektioniert. Seine Haare waren weder lang noch kurz und der Glanz seiner Schuhe war exakt so bemessen, dass sie keine Aufmerksamkeit erregten. Der Blick seiner Augen, dunkel und eisig wie der Meeresgrund, blieb nie lange auf etwas haften. Jedenfalls bis zu dem schönen Tag, als er Mel sah. Rückblickend war es für den Mörder leicht gewesen, das Opfer aufzuspüren, auf das er angesetzt worden war. Immerhin handelte es sich um ein fliegendes Mädchen und er entdeckte es, als es sich in 20 Metern Höhe durch einen Möwenschwarm schlängelte. Fliegende Menschen waren selbst im Archipel ein ungewöhnlicher Anblick. Mel hatte das Fliegen schon vor Jahren erlernt. Ein durchreisender Seher hatte ihr den Flugmantel gleich nach ihrer Geburt geschenkt. Er hatte ihren Namen genannt und den Mantel vor ihre Füßchen gelegt. Er wollte noch etwas ergänzen, erklären, warum er den Mantel ausgerechnet ihr schenkte. Aber im Haus herrschte Trauer, weil Mels Mutter bei ihrer Geburt gestorben war und deshalb hatte er gleich wieder aufbrechen müssen. So kam es, dass Mel allein fliegen lernen musste. Die Nachbarn hatten sie ausgelacht. Ein kleines Mädchen, das in einem viel zu langen und weiten Mantel dem Wind entgegenrannte. Sie war errötet und am nächsten Morgen in aller Frühe aufgestanden, damit sie niemand sehen konnte. Anfangs war sie beim Abflauen des Windes jedes Mal mit einem grässlichen Krach auf die Erde geknallt. Sie hatte sich nacheinander beide Fußknöchel gebrochen, außerdem ein Handgelenk und zu einmal einen kleinen Finger. Sie hatte das Blut von ihren aufgeschürften Knien geleckt und es weiter versucht, war auf Bäume geklettert und einfach in die Luft gesprungen. Und sie hatte ihre Nachbarn eines Besseren belehrt. Doch Ich werde es schaffen, sagte sie, wenn der Nachbarsjunge wieder einmal über sie lachte. Du hast ja keine Ahnung. Damals ging sie immer mit hoch erhobenem Kopf. Menschen waren mühsam. Sie merkte, dass sie in ihrer Gegenwart widerborstig wurde und falsche Worte wählte, um dann bis zu den Haarwurzeln zu erröten. Doch der Himmel war ihre Welt. Auf der Erde war sie plump und unbeholfen, aber in der Luft, so die Einheimischen, bot sie einen spektakulären Anblick. Im Alter von 9 hatte sie gelernt, nach einem Gleitflug sanft zu landen. Mit 10 konnte sie auf den Zehenspitzen oder auf einem Fuß landen. Mit 12 presste sie das Kinn auf die Brust, warf sich nach vorn und schlug einen Salto im Wind. Auf diesem Frühlingsmorgen war sie rasant über das Meer gesaust, die Stiefel in den Jackentaschen und hatte die Wellen mit bloßen Füßen gestreift, Gischt war auf ihre Fußknöchel gespritzt und sie hatte vor Freude gelacht. Der Mörder hatte sie beobachtet, ein liebloses Lächeln auf den Lippen. Eigentlich durfte Mal über den Garten oder über den Feldern fliegen. Ihre Großtante Leonor wäre entsetzt gewesen, wenn sie gewusst hätte, wie weit sie sich entfernte. Andererseits hätten die Verbote ihrer Großtante ein ganzes Buch gefüllt und Mal konnte sie nicht alle beachten. «Ich kann doch nicht im Haus bleiben», sagte sie zu Geliefen, «und den lieben langen Tag auf einem Stuhl sitzen, so werden die Leute zu Stein.» Obwohl es ihr verboten war, sich selbst zu frisieren, hatte sie ihren Pony mit einer Nagelschere geschnitten. Das Ergebnis war krumm und schief, aber sie fand es toll und sie hatte einen Goldfaden, den sie aus einem bestickten Tischtuch gezupft hatte, als Schmuck in ihren Zopf geflochten. Da ihr der Wald verboten war, flog sie vor dem Erwachen Leonors in aller Frühe dorthin. Sie wollte unbedingt die grünen, eichhörnchenartigen Ratatoskas kennenlernen. Lauschte ihrem Klatsch und Tratsch und kam ihnen so näher. Im Gegenzug erzählte sie ihnen, wie sie Geliefen gefunden hatte, in Gestalt eines Eis, das dicht am Ufer dümpelte. «Ich bin angezogen ins Meer gerannt und habe das Ei danach in meinem Bett ausgebrütet. Jetzt schläft er auf meinem Kopfkissen.» Und bekam mit, wie ein junges Ratatoska die Geschichte mit schriller Stimme einem anderen erzählte. Sie schwamm im Abendkleid den ganzen weiten Weg bis Lütjen und musste mit einer Nereide um das Ei kämpfen, so war's. Sie lief mit Geliefen stundenlang durch den Wald, suchte nach Einhörnern und schlug sich den Bauch mit Wasserbeeren voll. Sie hatte eine Familie von Almirayes durch das sonnengesprenkelte Unterholz hoppeln sehen, in den Spuren der Tiere spross frisches Gras. Einmal war sie von einem Avank gebissen worden. Selbst schuld, wie Leonor schimpfte. Sie hatte sich ihm zu dicht genähert und die Bisswunde hatte sich entzündet. Ihre Großtante hatte 7 Tage und Nächte in Folge bei ihr wachen müssen. Sobald sie das Bett hatte verlassen dürfen, war sie in den Wald zurückgekehrt. Sie hatte dort so einiges zu tun. Vor allem lockte der Himmel. Wenn in der Stadt jemand den Kopf schüttelte, was gelegentlich geschah und ihr sagte, sie sei eine kleine Chaotin und eine Last für die alte Frau, dann funkelten Mals Augen zornig. Sie wurde rot und floh durch die Luft. Der Himmel bedeutete Freiheit. Sie schlängelte sich durch die Wolken höher und immer höher im weißen Dunst. Sie öffnete den Mund, streckte die Zunge heraus und kehrte klitschnass, triumphierend und mit roten Wangen auf die Erde zurück. Wolkenessen nannte sie das. Wolken schmeckten nicht gleich, sondern ganz unterschiedlich, je nachdem, wie grau oder wie weiß sie waren. Und sie waren auch unterschiedlich kühl. Geliefen konnte sie auf solchen Flügen noch nicht aus eigener Kraft begleiten. Deshalb steckte sie ihn unter ihren blauen Wollpullover. Sein geschnäbeltes Gesicht ragte aus dem Kragen. Im Laufe der Jahre ahnten manche Menschen, dass dieses Mädchen etwas Besonderes war. Manche dachten dies mit Neid, weil es nicht für ihre eigenen Kinder galt. Andere freuten sich für sie. Aber sie hatten viel um die Ohren und ließen Mal ungestört herumlaufen und essen und fliegen. Ausgenommen der Mörder an jenem Tag.
Sehen wir schon?
Die ganze Zeit.
Die ganze Zeit. Gut. Jetzt muss ich aber als allererstes fragen, warum will der Mörder das kleine Kind umbringen?
Das will man natürlich. Der Zweck ist natürlich, dass das weiter vorgelesen wird, dass das Kind das Buch sich wünscht und dass es geschenkt bekommt und dass dann die Eltern das weiter vorlesen. Und dann erfahren wir es.
Haben wir noch ein bisschen Zeit? Weil es wird mir wirklich... Also gut. Plädoyer fürs Vorlesen, Plädoyer für die Vorschlagskraft. Allgemein gefragt, warum sollte man Kinderbücher vorlesen?
Das Vorlesen ist erstens eine schöne Möglichkeit zum Zusammensein. Es ist etwas, was man miteinander macht, wo Eltern und Kind oder Lehrerinnen und Kind miteinander erleben. Eine Geschichte miteinander reinziehen und geniessen. Und jedes kleine Kind, das den Eltern auf die Knie rücht oder erwachsene Leute auf die Knie rücht, weil das ist doch so ein schönes Bild, das Vorlesen. Es ist so etwas Gemütliches, etwas, was einem aber auch dann im Leben weiterbringt, weil man sich mit diesen Figuren identifiziert. Ich meine, welches Kind will nicht mal mit einem Mantel fliegen können?
Welche
Erwachsene? Oder? Ich bin jetzt immer auf der Suche nach so Mäntel in der Brockenstube. Ja. Vielleicht habe ich auch vorhin einmal einen Flugmantel. Also es gibt immer wieder Situationen, wo ein Kind das sind ja beides Waisenkinder, haben wir vielleicht gemerkt. Mhm. Und wir müssen uns, die gerade die Situationen, die schwierig sind, sie haben Trauriges erlebt, sie haben beide ihre Mutter verloren und trotzdem kann das Leben weitergehen, also etwas erfahren wir, weil viele Kinder erfahren im Laufe ihres Lebens etwas Schlimmes. Und manchmal, wenn man dann so Figuren hat aus Büchern, die auch etwas Schlimmes erlebt haben, kann man denken, man kann weiterleben. Man kann etwas machen daraus und kann dank dem Spektrum, das man da schon an verschiedenen Charakteren gesehen hat, kennengelernt hat, gut weiterleben.
Lesest du noch oft vor?
Ich lese jetzt, also ich bin Mutter und habe viel vorgelesen früher und lese jetzt nicht mehr so viel vor, aber ich benutze jede Gelegenheit, also jedes Kind, das mit einem Buch zu mir kommt, auch in der Buchhandlung oder wo immer ich stehe und gehe, auch manchmal im Zug. Ich tue ja manchmal im Zug, wenn ich unterwegs bin mit meinen Büchern, schaue ich Bilderbücher an und wenn ich dann ein Kind sehe, wo ich denke, der hört jetzt ein bisschen oder schaut ein bisschen neugierig, sage ich, willst du schnell kommen, ich erzähle das und fast immer gelingt es.
Das stelle ich mir sehr schön vor. Ein guter Freund von mir, der hat mir gesagt, dass es früher sogar in Schwimmbad, also er ist ein Weg aus mittlerweile 70, er hat gesagt, dass damals bei ihm im Schwimmbad Hegis noch einen Beruf gegeben, Geschichten erzählen.
Ei.
Wo er nachher dort gehockt ist und wirklich wie ein Mäusefänger, sind nachher die Kinder drum herumgehockt und haben zugelassen. Mhm. Mehr früher auch. Also,
wenn man natürlich frei kann, Geschichten erzählen kann, ist das noch viel besser. Aber ja. wer kann das schon?
Ja gut, wegen dem gibt es ja Bücher. Ja. Mehr früher auch auf der Fahrt, in die Ferien. Mhm. Immer haben wir Hörbücher gelesen, das hat sich verbunden. Du hast vorhin auch eine ganz schöne Geschichte erzählt, die vielleicht auch ein bisschen an deine erste Antwort angelehnt war, nämlich so ein bisschen Hoffnung schöpfen. Erzähl dich bei den Anekdoten einmal.
Ja, also eine Kollegin von mir, auch eine Buchhändlerin, die hat einen Sohn, der hat ganz schwere Krankheit gehabt. Also die hat sich plötzlich manifestiert, einen Herzfehler hat er gehabt. Und als er 18 war, hat er ein Aneurysma gehabt, also eine platzte Herzarterie. Und das ist natürlich blitzartig, ist der auf Bern in die Insel gefahren worden, hat können gerettet werden. Die Operation ist stundenlang gegangen, fast tagelang, und er hat nachher eine schwere Psychose entwickelt, nach dieser Operation, nach dem Schock. Und hat dann im Spitalbett aufstehen und sich die Schläuche aus den Venen reissen und war also völlig außer sich gewesen. Und dann hat die Mutter, eine Vorleserin wie ich, und ihrem Mann auch, haben angefangen, vorlesen. Und zwar der zweite Band von einem Buch, das sie als Kind schon vorgelesen haben. Und hat eigentlich Tag und Nacht vorgelesen. Und dann ist der junge Mann wieder ruhig geworden. Vielleicht ist es an der Stimme gelegen, auch von den Eltern. Es ist an der Atmosphäre gelegen, einfach wo die Geschichte das Krankenzimmer gebracht hat. Und das Pflegepersonal hat nachher gesagt, so etwas hätten sie noch nie erlebt. Und das hat mir grossen Eindruck gemacht, dass ich denke auch, dass Vorlesen eine heilsame Wirkung haben auf traumatisierte Leute. Damals ist es jetzt nicht ein Kind, sogar ein Erwachsener. Aber vielleicht brauchen auch wir Erwachsenen mehr, dass man uns vorliest.
Können alle Leute vorlesen?
Ja, natürlich. Aber viele genieren sich ein bisschen. Es ist wie Singen in der Öffentlichkeit. Mhm. Oder? Man geniert sich ein bisschen. Ich habe jetzt hier vorhin zum Üben habe ich hier im Kanzleischulhaus auf dem Bänkchen vorgelesen. Da sehe ich, die Leute laufen ein bisschen neugierig an mir vorbei und schauen ein bisschen. Aber ich meine, man kann sich übel planieren. Und wenn jetzt halt jemand nicht so Übung hat und nicht so mag vorlesen oder sagt, ich kann es nicht so gut üben.
Also wir sind hier gehockt, ich glaube, es wirklich fast ein bisschen in Trance, ein bisschen zurückgeworfen, oder in die eigene Jugend. Was braucht es, damit man sich in eine Geschichte verliebt?
Mein Sohn hat immer gesagt, die Geschichte muss lustig sein und spannend. Mhm. Ich denke, und es muss etwas passieren. Also meistens muss auch etwas Schlimmes passieren, sonst ist es einfach langweilig. Oder? Also es muss, eine Geschichte kann nicht bloß einfach herzig sein oder schön und so, sonst denke ich, oh, es muss etwas los sein. Und sie muss halt auch sprachlich gut sein, es müssen tolle Figuren drin sein. Eben in der, also gerade wenn es für Kinder ist, starke Identifikationsfiguren. Also wenn wir an Jim Knopf denken oder an Tonja Räubertochter, wie die sich durchsetzen, wie die sich etwas getrauen. Oder Pippi Langstrumpf, die ganz allein ihr Leben meistert. Das sind schon super Vorbilder. Und ich denke, wenn man über solche, über derige Figuren kann lesen kann, dann wird man auch selber stärker.
Oder vorgelesen bekommt.
Oder vorgelesen bekommt. Ja, genau.
Sollten Kinder eigene Bücher besitzen?
Ja, das finde ich, da bin ich Verfechterin von dem.
Gut, du bist auch Buchhändlerin.
Ich bin Buchhändlerin, natürlich.
Das ist ein bisschen kaputt gemacht.
Ja, ist ein bisschen durchsichtig. Aber ich bin wirklich auch überzeugt, dass Kinder auch, ich meine, Bibliotheken haben ihren Platz. Ich finde das super, dass man Bücher ausleihen und heimnehmen und wieder zurückbringen. Aber ich finde, ein Kind braucht auch eine Buchbiografie. Mhm. Also ich weiss, dass Kinder, wenn sie ein bisschen älter sind, wenn sie vielleicht in die Pubertät kommen, wenn sie eigentlich das Gefühl haben, jetzt sollten wir Jugendbücher lesen oder sie sind in der Schule gestresst oder so, dann ist es manchmal ein Trost, wenn sie können in ihr Zimmer gehen und ein Bilderbuch finden, wo sie vielleicht schön gefunden haben, wo sie 4, 5 waren, das wieder anschauen und dort eine gewisse Heimat finden. Und auch mir, ich bin jetzt 60 und wenn ich vor meinem Bücher Regal steht zu Hause, dann sehe ich auch, dann spiegelt sich meine Biografie mit Teil meiner Bücher. Und ich sehe Bücher, wo ich genau weiss, in welcher Ferien dass ich das gelesen habe oder in welcher Situation da. Oder die Bücher haben mich getröstet, wo meine Eltern gestorben sind. Und so gibt es ganz viel im Leben, wo man gespiegelt sieht in der eigenen Lektüre. Und das kann man eben nur haben, wenn man Bücher zu Hause im Regal hat.
Ich habe auch das Gefühl, dass immer, wenn man das Buch gelesen hat, das ist wie so eine Speicherkarte von einer ganzen Datenbank an Eindrücken. Also wenn ich da jetzt ein Buch aus der Kindheit rausnehme, dann fühle ich mich auch wie damals. Ich schmecke teilweise sogar mein eigenes Kinderzimmer.
Genau, und das kann einem doch trösten, gerade auch in einer schwierigen Situation mal, oder?
Also, ja. Absolut, ich habe jetzt zum Glück letztens kein Buch gebraucht, um mich zu trösten. Aber es ist tatsächlich so. Ich kann mich da sehr gut daran erinnern.
Oder wenn man jemanden kennenlernt, zum Beispiel, eine neue Liebe kennenlernt, dann ist es doch schön, um darüber zu reden, was für Bücher habe ich schön gefunden als Kind oder als Jugendliche.
Absolut. Und es hat ja auch wieder. Es ist auch eine bewusste Gegenbewegung so zu der starken Digitalisierung. Also es ist fast ein Statussymbol, wenn man heute im Zug mit einem Buch sitzt und nicht am Handy.
Genau. Wir müssen alle wissen, weißt du da?
Ja, genau. Und vor allem, wer ist hinter dem Buch? Ja. Wer ist die Person? Ja, okay, ja. In dem Fall ist jetzt Marianne Sachs. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier vorgelesen hast.
Danke auch.
Das war eine Folge des Next Chapter Podcasts von Ex Libris. Danke, dass du dabei warst. Hör gerne gleich weiter und tauche noch tiefer in die Welt der Geschichten ein. Es gibt weitere spannende Lesungen zu entdecken. Lausche und lass dich inspirieren. Alle Bücher auf exlibris.ch.